Ja, für manche war das ein ganz besonderer Morgen und die mussten sich sicher eine Träne aus dem Kopf noch wischen und aus den Augen, denn ihr Kind plötzlich allein in die Schule muss. Der Kindergarten ist ja so eine Sache, aber dann die Schule und man merkt plötzlich, das Kind ist groß und in der ganzen Stadt wurde gefeiert. Am Wochenende ist ja ein ganz besonderer Tag, der Schulanfang. Für die, die schon erwachsene Kinder haben, ist es vielleicht nicht mehr so schlimm, aber irgendwie kriegt man das alles noch mit. Ob es Sergei Lochthofen mitbekommen hat, den Schulanfang und auch die Erstklässler, das werde ich ihn fragen. In der Leitung ist Sergei Lochthofen, der langjährige Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen.
War ja zu spüren in der Stadt, oder? Die ganzen Schulanfänger und auch die Schuleinführung und so weiter?
Na, ich dachte mir schon, die Fröhlichen vom Weinfest, die waren noch mehr präsent in der Stadt am Wochenende. Aber es ist natürlich ein bisschen traurig. Jetzt fängt der Sommer nochmal an und die Kinder müssen in die Schule. Früher war das etwas anders. 1. September war der Stichtag, dann fing der Herbst an, dann freute man sich auf Weihnachten langsam. Jetzt müssen die Kleinen schon mitten im Sommer hin. Naja, das hat sich halt nicht verändert.
Also, Sie wollten ja jetzt mal sagen, dass früher alles besser war, oder?
Nein, auf keinen Fall. Da so weit sind wir noch nicht, so die krumpligen Alten. Aber manches ist ja doch gar nicht so schlecht. Vielleicht, ich meine, wenn Sie sich mal anschauen, am besten stehen im Augenblick, wenn es um Schulen und Bildung geht, Sachsen und Thüringen da. Ich glaube nicht nur, dass es hier einfach so selbstverständlich ist. Meine Sicht auf die Dinge ist, dass die Thüringer und die Sachsen ein bisschen klüger waren in der Zeit nach der Wende, dass sie das, was vorher nicht schlecht war, übernommen haben, politisch entrümpelt haben und dann einiges dazu gemacht haben und insofern einen vernünftigen goldenen Weg gefunden haben.
Das heißt, Sie trauen dieser Studie, denn die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft hat ja so ein Bildungsranking rausgebracht und da sagt jetzt die Opposition, das ist ja eine Studie, die arbeitnehmer- und wirtschaftsfreundlich ist und es ist immer die Frage, welche Kategorien man ansetzt und der Matschi hat sich ja sehr gefreut und hat gesagt, sehen Sie, wir sind das Bildungsland und ich will auf Nummer 1. Das klang mir sehr nach sozialistischer Erfolgsmeldung.
Naja, der Matschi kann da nicht so toll darüber schwärmen. Die Resultate waren ja vom Jahr 2009, da war er noch gar nicht dabei. Ich glaube, jetzt unabhängig von der Regierung, die in Thüringen dran war, hat man nicht ganz so dumm sich verhalten, wie vielleicht, schauen Sie mal nach Sachsen-Anhalt, die haben erst das 12-jährige Abitur abgeschafft, dann haben sie es wieder angeschafft und so weiter. Das hat natürlich zur Verunsicherung geführt. Das heißt nicht, dass in Thüringen, sagen wir mal, alles wunderbar ist. Und es ist ja auch in den letzten 20 Jahren mit den Lehrern nicht gut umgegangen worden. Also da muss man auch ganz klar sagen. Aber letztlich, im Kern hat man doch einiges vernünftig gemacht. Und ich vermute auch mal, die Opposition, wenn sie das Ruder in die Hand bekommen würde, würde nicht alles über Bord werfen. Das heißt, die Tendenz möglicherweise dazu, dass die Kinder zusammen länger lernen, also bis einschließlich oder bis zur 8. Klasse, glaube ich, ist nicht unvernünftig. Viele haben das auch in ihrer Jugend erlebt. Also insofern sage ich mal, wenn man das nicht ganz so hauruck macht und Schritt für Schritt, dann glaube ich, ist auch unabhängig davon, ob die Studie ein bisschen gefärbt ist und ob da nicht Wirtschaftsinteressen im Vordergrund stehen, das ist richtig. Aber es gibt ja auch noch andere Studien bei PISA und bei anderen sind ja Thüringen und Sachsen auch mit in der Spitze. Also insofern glaube ich schon, dass hier mit Augenmaß halbwegs vernünftig gearbeitet wird.
Also Sie sagen, wir stehen nicht ganz so schlecht da. Wir müssen natürlich trotzdem aufpassen, dass die Lehrer gut bezahlt werden, dass wir uns weiterentwickeln.
Das eine und das andere, wir müssen aufpassen. Thüringen hat heute also rein statistisch eine gute Relation von Lehrern zu Schülern. Das heißt also, die Klassen sind nicht zu groß. Das kann im Einzelfall sogar ganz anders sein. Manche Klassen sind dann eben halt groß. Also wir müssen aufpassen, dass wir nicht an dieser Stelle anfangen zu sparen und dann am Ende den Erfolg, den wir haben, dann auch noch kaputt machen.
Wie schätzen Sie die Entwicklung ein, was Privatschulen betrifft? In Berlin kann man das ja sehr beobachten, dass die nicht so viel Geld haben, das sogenannte Prekariat, dann auf die staatlichen Schulen geht und dahin gehen, wo sie hingehen müssen. Und die ein bisschen mehr Geld haben, die schicken ihre Kinder dann auf die sogenannten Privatschulen oder die Schulen in freier Trägerschaft. Sehen Sie in Thüringen eine ähnliche Tendenz?
Es ist noch von den Prozentsätzen nicht allzu hoch. Es gibt ja auch Auseinandersetzungen, wenn es um die Förderung geht. Ich glaube, die Privatschulen sind hier nicht ganz so begeistert in Thüringen darüber, dass die Tendenz insgesamt da ist, eventuell auch Elitenbildung erfolgt auf diese Art und Weise. Das muss man gut im Auge haben, weil ich glaube, das Hauptproblem muss immer im Auge bleiben. Es muss jedes Talent, was da ist, gut gefördert werden. Und jetzt sage ich jetzt mal, Berlin ist eine andere Situation. Da haben wir Schulen in sozialen Brennpunkten, die so gemischt sind, dass in einer normalen Klasse vielleicht zwei deutsche Kinder sind, viele Migrantenkinder. Also das heißt, diese Konzentration letztlich dazu führt, dass die Schwierigkeiten haben. Das haben wir in Thüringen alles nicht. Wir sind noch sehr ländlich. Also ich glaube, wir haben gute Chance, das vernünftig zu machen. Vorausgesetzt, wir machen es.
Vorausgesetzt, wir machen es, da werden wir sicher weiter dranbleiben und auch im Gespräch bleiben und das beobachten. Ich beobachte seit Jahren die Entwicklung des Flughafens Erfurt, Flughafen Erfurt-Weimar. Ja, und da muss man ja feststellen, das ist ein Subventionsgrab, ein Millionengrab und ein Prestigeobjekt. Und da haben ja immer, wenn die Kritiker laut geschrien haben, haben die Befürworter gesagt, na, wir brauchen einen in Thüringen, in Mitteldeutschland, einen Flughafen. Nur muss der Steuerzahler dann subventionierte Linienflüge bezahlen und die Urlaubsflüge. Und jetzt scheint es ja ganz aus zu sein. War es eine Fehlentscheidung, in Erfurt einen Flughafen zu installieren vor einigen Jahren?
Ich bin nicht der Meinung, dass es eine Fehlentscheidung ist. Natürlich fällt man, wenn man solche Sachen nicht hat, sehr schnell in die Situation einer Provinzstadt zurück. Da müssen wir einfach uns das anschauen. Das ist so, wie wenn Sie wollen, ist auch eine Oper eine Subventionsangelegenheit. Schließen wir die Oper deswegen? Nein, das tun wir nicht, auf keinen Fall. Das heißt, wir müssen mit Augenmaß an die Dinge rangehen. Ich glaube, dass wir hier einen netten kleinen Flughafen haben, ist einfach sehr schön, auch für viele Menschen, die beispielsweise nach Mallorca oder nach Antalya fliegen wollen. Mich wundert was anderes. Die Maschinen, wenn ich hier weggeflogen bin in den Urlaub, waren immer knackevoll. Und das soll nicht rentabel sein. Mir erscheint irgendwie die Kalkulation in diesem Bereich etwas merkwürdig. Das heißt, also man muss sich schon ganz genau die Dinge anschauen. Ich bin eher dafür, dass wir einen Flughafen haben, als dass wir keinen haben. Wenn wir das Geld einsparen, ist es weg. Sie werden deswegen keine Straße besser sehen. Sie werden also nichts bekommen, was sie wirklich in der Hand halten können. Aber der Flughafen ist zu. Ja. Mhm. Also ich glaube nicht, dass wir da gut beraten sind, das einfach laufen zu lassen. Wir müssen nur genau hinschauen, was ist das mit diesem Air Berlin, warum machen sie das? Und das sind immerhin 60% der Flüge hier. Also es wäre schon sehr traurig, wenn wir das nicht irgendwie vernünftig hinkriegen. Mhm.
Was ich allerdings unverständlich finde, ist, dass der Altenburger Flughafen trotzdem noch mit Thüringer Fördergeldern subventioniert worden ist. Das war doch jedem, der halbwegs rechnen kann, klar, dass zwei Flughäfen in so einem kleinen Land, in so einem kleinen ländlich geprägten Land doch nicht haltbar sind. Und jetzt haben wir zwei Subventionsgräber. Gut, Altenburg wird das wahrscheinlich ausgetrocknet. Und in
Waren Sie mal in Altenburg? Sind Sie mal selbst?
Ja, ich bin selber mal losgeflogen.
Ja, das ist natürlich ohnehin schon eine sehr fragwürdige Geschichte gewesen. Die haben davon profitiert, dass sie in der Nähe von Leipzig lagen, also einer großen Stadt, der zweitgrößten im Osten, sodass sie weniger aus Erfurt oder aus Eisenach Passagiere hatten. Und die eine Linie Ryanair hat auch überall immer wieder probiert, auf verschiedenste Art und Weise ihre Billigangebote zu machen, haben hier auch Schwierigkeiten. Also ich glaube, das mit dem Altenburger Flughafen hatte eher politische Hintergründe. Sie wissen, Altenburg ist eine Region, die von hoher Arbeitslosigkeit geprägt ist, also immer das Gefühl, in diesem Thüringen nicht so richtig dazu zu gehören. So hat man das alles immer hingenommen und ein bisschen Geld da reingesteckt, aber ich vermute, das ist jetzt vorbei.
Das ist zu vermuten. Wollen wir mal weiter Vermutungen anstellen, wie es mit Erfurt weitergeht. Air Berlin, der größte Ferienflieger, der von Erfurt losgeflogen ist, hat sich zurückgezogen. Das ist doch eigentlich das Wirtschaftliche, das Ökonomische aus. Denn ich kann da kein Licht am Ende des Tunnels sehen. Verträge kann der neue Flughafenchef auch noch nicht vorlegen. Wie soll es denn jetzt weitergehen?
Naja, wir müssen uns das noch genau anschauen. Es kann natürlich auch ein kleiner Erpressungsversuch sein. Das heißt also, dass noch mehr Geld seitens des Landes in die Angelegenheit fließt und Air Berlin dann wieder gnädig sagt, na gut, dann machen wir doch noch ein paar Flüge davon. Denn die Vorstellung, dass die Leute sich dann bei Air Berlin irgendwo in Dresden oder so einchecken, das ist dann eben halt auch fragwürdig. Also ich hatte eigentlich eher das Gefühl, im Sommer hat man hier keinen ordentlichen Flug bekommen in Erfurt. Also insofern gibt es das Potenzial und man muss schauen, ob man ein bisschen gescheit verhandeln.
Also Sie sind nicht so hart mit Ihrem Urteil. Sie sagen, Erfurt und Thüringen braucht einen Flughafen, man muss den nur vernünftig betreiben und es muss trotzdem irgendwie noch subventioniert werden, denn über Jahre hinaus wird es natürlich ein Verlustgeschäft bleiben. Das ist klar und Thüringen wird für die Kredite zahlen müssen.
Ja, wir sind kein Ballungsraum. Ich meine, Sie müssen davon ausgehen, mit 200.000 Einwohnern ist Erfurt die größte Stadt hier in der Region. Das ist woanders im Ruhrgebiet irgendwo, wird gar nicht erwähnt, so eine Stadt, ja, im Großen und Ganzen. Also wir müssen sehen, wo liegen unsere Möglichkeiten. Andererseits sollte man sich nicht provinzieller geben, als es notwendig ist. Das heißt aus meiner Sicht, solange das jetzt uns nicht die Haare vom Kopf frisst, und das ist noch nicht der Fall, würde ich immer dafür plädieren, den Flughafen aufrecht zu erhalten und auch vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, von hier aus auf kurzem Wege aus Gotha, Weimar, Erfurt nach Mallorca zu fliegen.
Dann werden wir abwarten, wie das läuft, wie die Verhandlungen laufen. Fliegen wir mal ganz kurz in die weite Welt, wobei wir auch ein bisschen in Deutschland bleiben. Wir haben ja letzte Woche über den Sinneswandel von Charles Moore gesprochen, also dem persönlichen Autobiograf oder nicht dem Biograf von Margaret Thatcher, einen sehr erzkonservativen Publizisten, der irgendwie seine Weltsicht aufgegeben hat und gesagt, ich fange an zu glauben, dass die Linken die neuen Konservativen sind oder dass die Linke vielleicht doch recht hat. Und und dass unsere Welt aus den Fugen ist. Und jetzt kann man in der Sonntagszeitung von gestern lesen, dass Herr Kirchhoff, der Verfassungsrichter, der ja sich um das Steuerrecht sehr bemüht hat, der beklagt in Deutschland einen Feudalismus, einen Steuerfeudalismus und sagt, wir verteilen von arm zu reich und die Steuermoral ist eine Seuche derzeit in Deutschland und das ist alles unglaublich. Finde ich ja sehr erstaunlich, dass Herr Kirchhoff so umgeschwenkt ist. Das ist ja doch schon eine sehr radikale Kritik an unserem Steuersystem und an unserem Gesellschaftssystem, oder?
Naja, ich kenne Herrn Kirchhoff schon längere Zeit. Wir haben auch wiederholt miteinander im Podium gesessen oder miteinander diskutiert. Also er ist in der Frage schon konsequent. Das Einzige, was er dazu bringt, er sagt sich, meine Vorstellung, dass man mit einem Steuersatz hinkommt, ist nun nicht so gut angekommen. Angela Merkel ist auch von der Fahne gegangen. Das heißt, er hatte ja mal versucht, im Wahlkampf damals, als noch Schröder die Wahlkämpfe machte für die SPD, sein Modell durchzudrücken mit Hilfe der CDU. Das ist ihm damals nicht gelungen. Da gab es ja diese hämische Bemerkung der Professor aus Heidelberg. Jetzt versucht er das in die Breite zu bringen. Das ist auch logisch. Er hat auch vollkommen recht. Ein Teil unserer Krise ist ja, dass es eine starke Umverteilung in der Gesellschaft gibt, selbst hier in Europa, in Amerika ohnehin. Und wir in Deutschland noch versuchen, das zusammenzukriegen, aber auch nicht, das gelingt uns auch nicht jederzeit. Also das heißt, dass die Armen ärmer werden und die Reichen immer reicher. Und das ist natürlich für eine Gesellschaft eine Zerreißsituation. Und der Kirchhoff sucht hier mit seinem Angebot, ja, die Basis zu erweitern, der Befürworter eines gerechteren aus seiner Sicht Steuersystems. Ob das wirklich der Fall ist, wenn die Sekretärin 25% Steuern zahlt und ihr Boss, der Millionen verdient, das muss man sich mal genau anschauen, was dabei rauskommt. Deswegen auch die Vorsicht der Politiker. Die haben einfach Angst, mal das Ruder rumzureißen. Man weiß nicht, was für Lücken das reißt.
Er stellt ja den Politikern ein Armutszeugnis aus. Er sagt, die sind rein interessengeleitet und sie haben keinen Mut für eine radikale Änderung.
Er ist auch interessengeleitet. Also er hat seine eigene Idee.
Ja, das mag sein, aber er sagt, dass es viel zu viele Ausnahmegenehmigungen gibt, dass die Großen, die Steuereinnahmen, die wirtschaftlich im Grunde von der Infrastruktur dieses Landes profitieren, legitim Geld verdienen und dass die auch was zurückgeben müssen an die Gesellschaft. Wenn wir aber eine Situation haben, dass alle Steuerschlupflöcher nutzen und ihre Steuern gar nicht abführen und eine Moral haben, die unglaublich ist, er spricht ja direkt von der Seuche und sagt, also vernünftige Menschen erkennen die Autorität des Staates nicht mehr an. Die würden niemals eine Bank überfallen, schreibt er, aber was sie jetzt eigentlich machen, ist ja auch Betrug und ist Diebstahl, nämlich am Gemeinwesen.
Ist vollkommen richtig, was er sagt. Die Frage ist, welche Konsequenzen wir daraus ziehen. Die Ausnahmetatbestände sind ein Ärgernis, da sind ja manchmal sehr skurrile Dinge. Denken Sie nur allein an die Hoteliergeschichte, die da gemacht worden ist zu Beginn dieser Koalitionsperiode. Also da gibt es schon viel, viel Unsinniges und das müsste auch radikaler durchgesetzt werden, dass man das abschafft. Das wäre die eine Geschichte, unabhängig davon, ob man einen einheitlichen Steuersatz einführt, wie es Herr Kirchhoff haben will. Ich bin selbst auch der Meinung, dass es mir lieber ist, einen wohlhabenden reichen Mann 25% abzunehmen als null. Aber niemand weiß, wenn wir diesen Schnitt machen, ob nicht die Ausfälle so groß sind. Das kann niemand nachrechnen im Augenblick. Also trotz all unserer Superhirne und Computer geht das nicht. Das sagt auch der Herr Kirchhoff. Da ist das Risiko natürlich hoch und in einer Zeit von Krisen und anderen Ereignissen, die sehr ärgerlich sind in dieser Weltwirtschaft, da glaube ich, ist die Neigung, Experimente in dieser Ordnung durchzuziehen, relativ gering. Obwohl natürlich er in jedem Punkt recht hat, man muss sich mit der Sache beschäftigen, sonst kommt man nicht voran. Aber schauen Sie doch mal, gehen Sie in einen normalen Buchladen, dann haben Sie 100 Bücher von verschiedensten Professoren, die alle sagen, sie wissen genau, wie es geht. Und dazwischen sind natürlich auch vollkommene Unsinnigkeiten. Ja? Also wir müssen aufpassen, dass wir da nicht einfach, weil es uns gut klingt im Ohr, sagen, ja, das ist jetzt wunderbar, so machen wir das.
Ich bin auch nicht sicher, ob wahrscheinlich niemand, ob diese Flat Tax, also eine gleiche Steuer für alle, ob das funktioniert. Aber die Grundlagen, die er anspricht, liegen natürlich eigentlich auf der Hand. Er sagt, wir haben ein Einnahmenproblem. Wir können nicht diese hohe Staatsverschuldung kompensieren, indem wir neue Kredite aufnehmen und dann den Banken wieder Geld borgen oder die Banken retten, die uns dann wieder das Geld geben. Ein Teufelskreis.
Vollkommen richtig. Wir sind jetzt voll auf der Linie, die Spekulanten auch noch dafür zu belohnen, dass sie mit dem Geld rumzocken und jedes Mal, wenn das schief geht, dann holen sie sich das Geld von uns. Das ist vollkommen richtig, da muss einfach mehr passieren, aber es passiert eben halt viel zu langsam, die Interessen sind sehr unterschiedlich. Die Engländer sperren sich, die verdienen sehr stark an Finanztransaktionen, die bauen nichts mehr, die stellen nichts mehr her, was die Welt braucht, weder Maschinen noch Autos noch sonst etwas, sind natürlich interessiert, dass weiterhin die Spekulation angeheizt wird. Und allein schon die Steuer dort einzuführen, das heißt für diese ganzen enormen Summen, die da virtuell hin und her geschoben werden, etwas Geld aus dem System rauszuziehen, damit man, wenn es dann zur Krise kommt, auch etwas auf der Kante hat. Allein das fällt ja schon so schwer. Das heißt, Herr Kirchhoff hat weise im Alter vieles richtig angemerkt. Das, was er vorschlägt als Medizin, könnte funktionieren, kann aber auch sein, dass der Patient stirbt. Und da sind wir dann dabei, wir beide.
Ui, das wollen wir natürlich nicht. Abschließende Frage noch. Ich beobachte, also ob das nun Charles Moore ist oder andere, oder auch Herr Kirchhoff, dass Sie doch zu eher radikaleren Urteilen neigen und den Zustand unserer Gesellschaft doch kritischer einschätzen.
Herr Rose, wir waren beide schon mal Teil eines Experiments.
Oh ja.
Das erstmal theoretisch sehr logisch klingt. Man braucht sich nur hinzusetzen, vernünftig nachzudenken, alles zu planen, alles funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Es gab manchmal keine Zahnbürste und am nächsten Tag gab es kein Klopapier. Das heißt also, das Ganze zu planen, zu machen, ist heute auch nach wie vor sehr schwer, sodass ich von Schocktherapien nicht allzu viel halte, weil sie meistens dann auch am Ende auf die Kosten der kleinen Leute gehen. Das können Sie mir glauben.
Ja, und keine Experimente heißt das aber trotzdem Veränderungen?
Ja, selbstverständlich. Wir müssen etwas tun. Sie haben ja vollkommen recht. Ich sage jetzt, allein diese Geschichte mit dem Hoteliers ist da so ein Unsinn gewesen. Man hat sie gemacht und inzwischen ist der Wähler auch der Meinung, so ein Unsinn muss bestraft werden. Schauen Sie mal den Zustand der FDP. Das heißt, die Neoliberalen, die Konservativen, die Sie auch bei den Engländern in dieser kritischen Auseinandersetzung angesprochen haben, die haben im Augenblick in Deutschland speziell einen sehr, sehr schlechten Stand. Und das ist ja auch klar. Sie haben uns in dieses Desaster geführt, was wir im Augenblick haben auf den Finanzmärkten.
Und über dieses Desaster werden wir wohl noch eine Weile reden müssen, auch mit Sergei Lochthofen, dem langjährigen Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und eine schöne Woche, Herr Lochthofen.
Zuhören, eine schöne Woche.
Tschüss.